So, um was geht's heute Morgen? Nirvana, alles verschlingendes Nichts oder höchstes Glück? Könnt ihr euch aussuchen. Ich erinnere mich noch genau, so ungefähr 10 Jahre her, da habe ich das erste Mal, das einzige Mal überhaupt, über das Thema Nirvana gesprochen. Und den Vortrag habe ich ausgerechnet in der Commerzbank in Frankfurt gehalten. Das muss man sich mal vorstellen, das war damals irgendeine absolut skurrile Situation. Ja. Auf der einen Seite ein damals führendes Finanzinstitut, eine bekannte, wichtige deutsche Bank und auf der anderen Seite das Thema Nirvana. Also diese Gegensätzlichkeit zwischen Weltlichkeit, die wirklich greifbar ist, extrem ist, und auf der anderen Seite diese Weltlosigkeit. Das muss man sich mal vorstellen, wie eng zusammen manchmal die Gegensätze sind. Und so ist es auch generell, im Menschen sind oft Gegensätze ganz, ganz nah beieinander. Guck die Situation heute Morgen, vor 10 Minuten Frühstück, Konzentration auf das, was auf dem Teller liegt und das, was man so da nebenbei redet über dies und das. Schalter um, hierher gekommen, Nirvana. So ist es ja. Also auch in buddhistischen Kreisen, wo man denkt, da ist eine größere Nähe, ist das oft gar nicht so, aus 2 Gründen, wie ich festgestellt habe. Das eine ist, ja, dass man gar nicht so recht weiß, was man mit dem Thema anfangen soll. Ja? Wie kann man und will man denn das verstehen? Ich meine, es gibt Indologen und Buddhologen, die sich mit allen möglichen Themen beschäftigen, innerlich gar nicht so dabei sind. Die machen das aus wissenschaftlichen Gründen. Aber es gibt andere, die eher so skeptisch sind, weil sie nicht richtig wissen, was sie mit dem Thema anfangen sollen. Denn damit sind häufig sehr, wie soll ich sagen, negative Assoziationen verbunden. Wenn man Nirvana, das Wort hört, nicht? Alles endet irgendwo im Nirvana, habe ich gestern in den Nachrichten gehört, ja. Dann denkt man vielleicht, ja, das Leben hört auf und dann ist es nichts und es ist doch öde und nackt und leer, das muss ein großes Loch sein, das ist dunkel, da ist auch nichts los und so. Also alles, was schön ist im Leben, musst du aufgeben, das musst du sein lassen, das ist irgendwie Vernichtung, das ist das Ende, das ist irgendwie das Aus. Ja. Und das andere ist, wenn man dieses mal überwindet, sagt, okay, ich guck mal hin, ich probiere es mal, ist wirklich die Frage des Verständnisses. Kann man etwas, ja, was der Buddha Nirvana genannt hat, kann man das so einfach verstehen oder kann man es überhaupt verstehen? Und wenn man sich mal anschaut, wie der Buddha mit dem Thema umgegangen ist, wird man feststellen, dass er vergleichsweise wenig dazu gesagt hat. Also er ist nie mit der Tür ins Haus gefallen und hat gesagt, so Leute, hört mal zu, ich habe was zu erzählen, Nirvana ist das Thema. Sondern er hat immer nur dann darüber gesprochen, wenn er merkte, dass seine Zuhörer innerlich offen, bereit, ja, in der Lage waren, auch dieses Thema zu fassen. Und vor allen Dingen, wenn sie 4 Bereiche seiner Belehrungen schon intus hatten, beziehungsweise sich auch damit identifiziert hatten. Das ist das, was manchmal mit dem seltsamen Wort der Vorschaltlehren belegt ist. Komisches Wort, ja. Aber es meint die Lehren, die der Buddha gibt, um zu der Hauptlehre, nämlich den 4 edlen Wahrheiten, hinzuführen. Ihr kennt das. Dana, Sila, Sakka, Nikamma. So. Dana ist Großzügigkeit, darüber hat er viel gesagt. Sila, ethisches Verhalten. Dann jenseitige Welt, Fortexistenz, Wiedergeburt. Diesen ganzen Komplex hat er dargestellt. Und als 4. die Frage, ja, der Sammlung, der Meditation, der Vertiefung, der Transzendierung bestimmter Bewusstseinszustände in der Meditation in diesem Leben. Und erst unter diesen Voraussetzungen, wenn die Menschen schon verstanden hatten, welche transformierenden Kräfte und Möglichkeiten in diesen 4 Lehren steckte, und die Menschen in der Lage waren zu sagen, jawohl, das habe ich verstanden und darin übe ich mich auch. Erst dann war dem Buddha klar, jetzt ist der oder die Betreffende in der Lage, überhaupt den Geist offen zu haben für das, was sozusagen die letzten Dinge, die tiefsten und höchsten Lehren des Buddha überhaupt sind. Und da kann man sich schon vorstellen, ja, wie wenig eigentlich Menschen wirklich bereit sind, sich diesem Thema hinzugeben und es auch fruchtbar aufzunehmen. Denn Nirvana ist ja wirklich jenseits aller unserer Erfahrungen, unserer Wünsche, unserer Vorstellungen, also unserer erlebten Welt im Moment. Andererseits, und das muss man genauso deutlich sagen, ist dieses Thema das oder ein ganz zentrales, ist ein ganz zentraler Inhalt der Lehre, den kann man nicht einfach so beiseite lassen und dann sagen, ja, ich bin Buddhist, aber damit habe ich nichts zu tun. Das geht ja gar nicht. Ja. Zumal der Buddha immer wieder betont, dass das Erreichen dieses Zieles höchst lohnenswert ist. Er sagt ausdrücklich, Nibbana ist das höchste Wohl, also das, wonach sich alle Menschen sehnen. Bedeutet, dass man letztendlich nicht drum herum kommt, ob jetzt oder später sich mit diesem Thema so zu beschäftigen, dass man es zu seinem eigenen Kernanliegen macht. Und das ist der Sinn des Vortrages heute, dafür ein bisschen Gespür zu entwickeln und vor allen Dingen in diese Richtung mal zu gucken, dass Nirvana eben nicht das nackte Nichts ist, in dem alles untergeht, sondern Nirvana genau das ist, was wir zutiefst wünschen, das höchste, dauerhafte, unveränderliche Wohl. Das Problem ist aber nun, das so direkt zu beschreiben. Und ich habe gemerkt, dass es einfacher ist zu beschreiben, ja, was das Gegenteil sozusagen von Nirvana ist, weil wir da ja zu Hause sind. Und von daher kann man so in etwa sich einfühlen, was dann Nirvana wäre, wenn. So. Und da ist es so, dass der Buddha ein sehr schönes Gleichnis gibt. Er spricht über Nirvana als Gegenpol zum Samsara. Das sind die beiden sozusagen Komponenten, die sich gegenüberstehen. Samsara vom Wort her heißt eigentlich immer wieder, immer weiter gehen. Immer laufen und zwar endlos, dauerhaft, ohne Sinn, ohne Zweck. Das ist Samsara, Tretmühle im Kreis. Und da gibt der Buddha ein anschauliches Gleichnis, das das ein bisschen uns auch fassbar macht. Das ist ein Mann, kann auch eine Frau sein, ist auch eine Frau, die oder der in der Wüste unterwegs ist. So, da läuft jemand in einer öden Wildnis. Die Sonne scheint von oben herab, es ist heiß, der Betreffende ist schon ausgedörrt, er schwitzt, er ist durstig und hat nur eines im Kopf, ich will trinken. Und da er ständig unterwegs ist und nur läuft und müde ist, hat er noch was anderes im Kopf, ich will irgendwann mal ankommen, ich will da sein und sagen können, so, jetzt ist gut, jetzt bin ich angekommen. Und diese Wanderung, das ist jetzt das Dumme, bringt den Betreffenden nicht an irgendein Ziel, das er gar nicht weiß und kennt übrigens, sondern diese Daseinswanderung bringt ihn immer nur an irgendwelchen Situationen, an irgendwelche Stellen im Laufe seiner Tagestour. Und diese Situationen entsprechen nun mehr oder weniger dem, was er eigentlich will. Ich habe ja gesagt, was er will. Er will sich ausruhen, er will da sein und trinken. Aber auf dieser Wanderung findet er das nicht und er findet immer nur das eine oder andere, was dem näher ist oder entfernter ist. Und da muss er feststellen, dass er manchmal sogar noch zusätzlich in eine Grube fällt, in der heiße Kohle ist. Und das ist das genaue Gegenteil von Heimat und Durstlöschen. Oder er stellt fest, dass er wenigstens oder besser noch in eine Jauchegrube fällt. Kann man sich auch vorstellen, wie anheimelnd das da ist. Manchmal ist es auch ein bisschen besser, da hat er einen Baum, der ein bisschen geäst hat und nach ein paar Blätter hat, er ist wenigstens ein bisschen Schatten, der ihn vor der Sonne schützt. Und manchmal ist es sogar so, dass er einen Baum hat, der richtig Schatten wirft, der eine große Krone hat, wo man sich mal hinsetzen kann. Und ab und zu findet er ja wirklich mal so eine Art Landhaus, so eine Art ja, Herberge, wo er sagt, ach wunderbar, da kann ich mich mal ausruhen und kann ich mich mal hinsetzen und die Sonne ist mal weg von mir. Das Dumme ist nur, da kann er nicht bleiben und er kriegt da nichts zu trinken. Also der Durst bleibt irgendwo. Und dieses Sinnbild ist ein Gleichnis, das wissen wir alle und merken das unmittelbar für unsere Existenz. Schon vom Beginn der Geburt an oder vielleicht ja schon von der Zeugung an, der Empfängnis an, ist es genau so. Wir sind dauernd irgendwie unterwegs, sprich aktiv, wir tun was, wir machen was, wir sorgen uns um etwas, wir wollen etwas erreichen. Kriegen da mal ein Häppchen, kriegen dort mal ein Häppchen, aber es sind nie bis heute angekommen. Wir sind 50, 60, 70 Jahre alt, aber im Prinzip hat sich in unserem Leben noch nicht groß was geändert. Wir sind immer noch nicht da und immer noch durstig. So, das Dumme ist, dass das, was der Buddha Samsara nennt, sich eben nicht nur auf eine Lebensperiode beschränkt. Da könnte man ja sagen, okay, was soll's, die 20 Jahre kriege ich rum. Macht ja nichts, schaffe ich. Wir schaffen das. Ja. Nee, wir schaffen das deshalb nicht, weil das Ende dieser Lebensperiode der Anfang einer nächsten Lebensperiode ist. Und Samsara ist eben nichts, was zeitlich begrenzt ist, sondern Samsara ist ein Laufen eben im Kreis, wo das Ende immer der Anfang für das Nächste ist. Und jetzt kommt das Kontrastprogramm, das der Buddha einführt. Alles andere wäre nämlich wirklich schrecklich. Jetzt fängt er an, über das Ende dieses Kreislaufes nachzudenken und darüber etwas zu sagen. Und da gibt er auch ein Gleichnis, das in derselben Lehrrede übrigens vorkommt, Klammer M12, wer es nachlesen will oder kennt, sagt, es ist möglich, irgendwann mal an einen Teich zu kommen, der in der Nähe auch eines schönen Waldes liegt. So. Dort ist erstmals überhaupt die Möglichkeit gegeben, dass man sich badet, dass man trinkt und seinen Durst löscht und dass man da in aller Ruhe im Schatten liegen kann und vor allen Dingen nicht mehr weg muss. Ja. Ihr seht da den riesen Unterschied. Vorher hatten wir immer nur im Rahmen der Wanderung mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, mal ganz schlecht und relativ gut. Aber hier ist sozusagen der absolute Kontrapunkt. Hier ist alles okay und hier bleibt es aus. Ich will den Buddha an dieser Stelle zitieren, weil da jetzt wirklich das erste Mal endgültig alle Drangsal der Existenz vorbei ist. Da ist ein Lotusteich mit klarem, frischem, kühlem Wasser, durchsichtig, leicht zugänglich, erquickend und nahe dabei ein tiefer Waldesgrund. Geradenwegs auf diesen Lotusteich zu wandert ein in der Sonnenglut erhitzter, ausgedörrter, dürstender Mann. Ein scharfsichtiger Mann, der ihn erblickt, sagt voraus, dass jener auf seinem Wege zu dem Lotusteich gelangen wird. Und später sieht er ihn, wie er in den Lotusteich hineintaucht, dort badet und getrunken hat, alle Qual, alle Pein und Erschöpfung überwunden hat, dass er im Waldgrund sitzt oder liegt und nichts als Glück erlebt. Das ist das Bild. Also der Wanderer ist angekommen, er hat seine endgültige Heimat gefunden, er hat dort das erreicht, was er will, was zu trinken und eine Station, wo er sagen kann, hier ist es gut, hier bleibe ich, ich muss auch nicht weiter, kommt keiner, der sagt, Urlaub ist vorbei, es geht wieder heim. Das ist die Grundkonstellation und da gucken wir jetzt noch mal ein bisschen näher hin, ob wir das uns noch ein bisschen verdeutlichen, was das konkret heißt. Wenn man dieses Bild sich nochmal vor Augen führt, der Lotusteich hier und die Wüste da, fällt es eigentlich relativ leicht zu sagen, ja, ich will aus der Wüste raus und will an diesen Teich da. Damit haben wir von unserem Empfinden erstmal gar kein Problem. Aber es ist eine merkwürdige Situation, dass wir in dieser Wüste leben, aber sie trotzdem irgendwie auch lieben. Dann ist ja gar nicht so, dass wir völlig innerlich distanziert sind von diesem samsarischen Bereich, sondern irgendwie hängen wir noch mittendrin. Nicht, dass wir nur alle Stationen, die der Buddha vorher im Bild gezeigt hat, dass wir die alle lieben. Ja? Also keiner von uns will in eine Kohlengrube fallen, keiner von uns will die Jauchegrube mal von nahem sehen oder so einen dürftigen Baum haben. Wenn schon Samsara, dann mindestens das, was wir erleben, so Menschentum vielleicht noch ein bisschen besser als jetzt, oder himmlisches Dasein. Ja? Aber der Mensch hat nicht wirklich auf Rechnung dieses Jenseits von all dem. Der Buddha sagt ja auch, dieses himmlische Dasein ist ja noch ein Teil von Samsara. Das ist ja noch ein Teil der Wüstenwanderung. Selbst da ist mir noch nicht angekommen. Und da ist das für viele Menschen ein Problem, dann diesem Gedanken konkret nachzugehen und ihm nachzustreben. Was ist die Wüste, um das Bild nochmal zu fassen? Wüste ist ein bisschen einfach formuliert, alles, was wir Ich nennen und was wir Welt nennen. Nicht? Der Wanderer ist das sogenannte Ich, das in der sogenannten Welt unterwegs ist und versucht, auf seiner Wanderung möglichst Angenehmes zu erfahren und Unangenehmes zu beseitigen oder zu vermeiden. Das ist unsere Gefangenschaft in dieser Zweiheit und darin gehen wir auch auf. Wenn wir unser eigenes Leben betrachten, dann haben wir im Grunde die letzten Jahrzehnte nichts anderes gemacht, als Unangenehmes zu vermeiden und Angenehmes erreichen zu wollen. Wie weit wir gekommen sind, das wissen wir alle. Was wichtig ist, das sollten wir uns nochmal ganz klar machen, zu welcher Gesamtbilanz der Buddha bei der Betrachtung dieser Situation kommt oder gekommen ist. Und das ist in einem Satz sozusagen fixiert, den Neumann so übersetzt hat, kein Ding ist der Mühe wert. Ja? Oder nichts lohnt wirklich. Oder alles ist letztlich unbewohnbar. Es lohnt sich nicht, irgendwo sich niederzulassen. Das sind so die Formulierungen dafür, wenn man versucht, Samsara insgesamt zu beurteilen. Letztlich, das nur nochmal ein zusammenfassender Satz, letztlich ist keine der Stationen auf der Daseinswanderung lohnend. Die taugen unterm Strich alle nichts. Es ist nur ein gradueller Unterschied, aber insgesamt haben die alle eine 5 im Zeugnis so ungefähr. Warum ist das so? Warum taucht das alles nicht? Auch das hat der Buddha analysiert und kommt zum folgenden Ergebnis. Alle diese Stationen, jetzt werde ich ein bisschen abstrakter, gehe vom Bild weg, haben 3 Erfahrungen gemeinsam, die immer wieder auftauchen. Erste Erfahrung: Nichts von all dem ist von dauernder Existenz. Alles geht irgendwann wieder mal den Bach runter. Das fängt bei unserer Kleidung an, da haben wir was Neues gekauft, schön, wunderbar. Dann ist der erste Fleck drin, dann ist der erste Riss drin, dann ist es abgetragen und wandert auf Müll. Also egal, was wir machen, so funktioniert das. Bei menschlichen Beziehungen ist es ähnlich. Ach, wie schön, dass ich dich kennengelernt habe. Toll, du bist das, was ich immer gesucht habe. Ja, toll. Und irgendwie. Und dann irgendwann geht jeder eine eigene Solo-Karriere nach. So ist es in den menschlichen Beziehungen, selbst wenn das lange geht. Ja, es gibt ja auch lange Beziehungen, aber irgendwann ist der eine physisch nicht mehr da. Ja, obwohl er noch gerne da sein möchte. im wirtschaftlichen, sozialen, politischen Bereich brauche ich gar nicht weiter auszuführen, ist das genauso. Da ist nirgends Stabilität, da ist nirgends Verlässlichkeit. Nächster Punkt, das war übrigens Anicca, wer sozusagen die Fachausdrücke will. Ja. Nächster Punkt ist, dass nichts von all dem uns langfristig auf Dauer glücklich macht und zufriedenstellt. Da ist nichts dabei, wo man sagen kann, das ist es, sondern alles hat einen Haken, alles hat einen Mangel, irgendwo fehlt immer irgendwas. Im schlimmsten Falle tut's direkt weh. Unsere Erfahrung ist schmerzlich, sei es physisch, sei es geistig. Es ist etwas, was wir unmittelbar als negativ empfinden. Oder wir empfinden die Negativität drin, dass wir immer uns drum kümmern müssen, immer was machen müssen, um's zu haben, immer wieder neu agieren, tätig sein, arbeiten, Hektik, Stress zu haben, um die Dinge, die uns wenigstens ein bisschen Spaß machen, zu bekommen. Und das Letzte, das war jetzt Dukkha, das war das zweite Stichwort. Das dritte Stichwort von den drei Daseinsmerkmalen, darüber rede ich, das dritte Stichwort ist Anatta. Da ist nicht wirklich eine Substanz, etwas, womit man sich auf Dauer identifizieren kann, wo man sagen könnte, das ist, das existiert, sondern ist immer nur ein Geschiebe, eine Veränderung von Bedingungen, wo das eine das andere hervorbringt, aber nichts, was dauerhaft sozusagen in unseren Händen fest ist. Ich-Losigkeit, Substanzlosigkeit aller Erscheinungen. Anatta. Das Fazit davon ist einfach. Ich will es nur noch mal ausdrücken, obwohl es klar geworden ist, dass im Weltlichen, egal wie es aussieht, keine heile Situation zu finden ist. Wenn man diese heile oder eine heile Situation finden will, dann ist die jenseits von Ich und Welt. Dann ist die jenseits von Materiellem und Geistigem, wo wir zu Hause sind. Und dann ist die jenseits von Form, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivitäten, Bewusstsein. Also das ist jenseits unserer Heimat. Und da wird auch deutlicher, warum der Mensch sozusagen nicht einfach sagt, tippi, ja, dahin, sondern das ist terra incognita. Und jetzt kommt an dieser Stelle wieder der Buddha ins Spiel, der sagt, ja, aber, dieses ganz andere gibt es als Realität. Das ist auch eine Realität. Sie ist anders als die, die ihr kennt, aber sie ist real. Das ist Wirklichkeit. Und, das habe ich schon gesagt, ist etwas jenseits unserer Denkmöglichkeiten, aber etwas, was sich lohnt. Da will ich den Chef nochmal zitieren. Ich habe das gestern schon mal vorgelesen, aber das ist eine Kernaussage, die muss man einfach nochmal hören. Es gibt, ihr Mönche, jenen Bereich, wo weder Erde noch Wasser ist, weder Feuer noch Luft, nicht unbegrenzter Raum, nicht unbegrenztes Bewusstsein, nicht nichts und nicht weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, weder diesseits noch jenseits, nicht Mond und nicht Sonne. Dort, ihr Mönche, sage ich, ist weder kommen noch gehen, noch bleiben, weder schwinden noch wieder erscheinen. Ohne Halt, ohne Grundlage, ohne Bedingung ist dies. Das bedeutet aber das Ende des Leidens. Habe ich gestern nicht zitiert, war was anderes, habt ihr gemerkt. Ja. Aber da wird nochmal gesagt, dass all das, worum es jetzt geht, sozusagen jenseits aller Kategorien liegt, in denen wir überhaupt zu Hause sind. Und jetzt will ich mal ein Gedankenexperiment machen. Ihr könnt ja mal versuchen, das nachzuvollziehen. Und zwar geht das so, da ist ein Bote unterwegs, der an eurer Haustür klingelt. Ihr macht auf, sagt, ja, bitteschön. Er sagt, sehr geehrter Herr So oder Frau So, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Für Sie speziell ist morgen früh um 7 Nirvana sozusagen vorgesehen. Wie würden wir da reagieren? Ja? Wenn es so konkret wäre, da kommt einer und sagt, morgen früh um 7 ist es soweit. Wie reagiert unser Geist? Nur bei Buddhisten sollte man voraussetzen, dass das Wort wenigstens bekannt ist. Ja, dass man jetzt sagt, Moment, da muss ich erstmal googeln sozusagen, was ist denn das überhaupt? Sondern da kann man schon mal annehmen, ja, das Wort ist bekannt. Und wer länger dabei ist, hat sich vielleicht schon ein bisschen auseinandergesetzt, ein Gespür dafür. Oder das tief durchdrungen, das kann sein. Also muss jeder sehen, wie würde ich damit umgehen. Das Zweite ist aber, ja, wie wäre die emotionale Antwort? Würden wir sagen, yippie, ja, ach, klasse, toll, ich bin sprachlos. Oder würden wir erstmal sagen, puh, ist schon gut, aber kommt doch ein bisschen plötzlich. Jetzt könnte man nicht noch mal vielleicht ein bisschen das verschieben oder so. Ich habe noch so viel zu erledigen. Ja, ich habe noch so viel vor. Ich habe so viel gebucht oder was auch immer. Ist mal eine ernsthafte Frage. Auf der einen Seite sagen wir uns, ja, ja, Nirvana wäre toll und Samsara ist ja furchtbar. Aber wenn es dann drum geht, ja, so, jetzt ist es soweit, da werden wir merken, dass da manches in uns sagt, oh ja, also das habe ich jetzt mir so nicht vorgestellt. Ja. Also wir sehen, dass das ein echtes faktisches Problem ist und es ist auch klar, warum das so ist, beziehungsweise wir können uns klar machen, warum das so ist, weil eben Nirvana nicht etwas ist, was nur ein Gedanke ist, den man so hegt, sondern dass das eine ja strukturelle ein Umbau unserer ganzen Existenz bedeutet. Und der Buddha nennt auch ganz deutlich die Gründe dafür, dass wir Menschen da reserviert sind, dass wir da zurückhaltend sind, weil da bestimmte Bedingungen einfach nicht gegeben sind. Kleine Episode am Rande, einer der ersten Laienanhänger des Buddha war ein Kaufmann namens Tapusa. Das war ein ernsthafter, ja. Und der ist mal zu dem Erwachten gegangen und wollte eine Belehrung haben. Und er hat von vornherein gesagt, aber damit du weißt, die Sinnendinge aufzugeben, das ist für mich wie ein Abgrund. Ja. Also wenn du mir was an Tipps gibst, ist in Ordnung. Aber taste mir bitte meine Sinnendinge nicht an. Ich will noch ein bisschen was von dem Leben haben. Und da ging es nur um Sinneserfahrung als Mensch. Das war dem schon zu viel zu sagen, ab morgen lasse ich. Das ging nicht. Ja. Und es wäre noch überhaupt nicht gegangen, auf die himmlischen Freuden jenseits des Menschentums zu verzichten. Und da wird vielleicht noch mal deutlicher, welcher Sprung von A nach B ist Menschentum zum Erlöschen, Verlöschen, wie das aussehen könnte. So, was sind die Gründe? Der Buddha nennt im Grunde zwei dafür. Er sagt zum einen, wir Menschen sind genarrt und fest verankert von falschen Sichtweisen und Vorstellungen. Wir halten sinnliche Dinge für wertvoll und wichtig und erfreulich und schön und gut. Und wir kennen eben meistens nur die eine Strategie, sie uns bestmöglich irgendwie zu erarbeiten und zu erhalten. Und dazu sagt der Buddha, ihr seid in dem Hemmnis des Nichtwissens gefangen. Solange dieses tiefe Nichtwissen da ist, gibt es gar keine Chance, dem näher zu treten, was man in die Bahn nennt. Da gibt es noch ein Problem. Das nennt er, ihr seid in der Fessel des Durstes gefangen. Das sind die zwei Hauptdinge, darüber haben wir ja gestern schon kurz gesprochen. Unwissen und Durst, das sind die großen Verhinderer. Unwissenheit sagt uns nicht, was wirklich Sache ist. Und Durst sagt uns, das ist wichtig, obwohl es in der Sache gar nicht der Fall ist. Und da ist es klar, warum Nirvana als großes Loch erscheint. Weil all das nicht mehr ist, wovon unsere Wünsche sagen, aber das ist doch schön. Das sind doch gerade unsere Triebe, unsere Anliegen, unsere Sehnsüchte und Wünsche, die uns sagen, das und das ist schön, das ist wichtig, das ist erfüllend, das ist wertvoll und, und. Das heißt, solange diese beiden Probleme, diese beiden Ursachenkomplexe nicht beseitigt sind oder angegangen sind, braucht man über alles andere gar nicht weiter konkret zu reden. Jetzt kommt wieder der Gegenpol dazu, ich habe das schon zweimal erwähnt, ich muss es immer wieder sagen, dass der Erwachte jetzt nicht sagt, ihr gebt etwas auf, was taugt, zugunsten von etwas, was nicht taugt, sondern das Umgekehrte ist der Fall. Ich biete euch ein positives Kontrastprogramm zum Samsara. Was ich euch anbiete, hat nur positive Seiten. Wenn ich sage positive Seiten, kann man die trotzdem negativ formulieren. Ja, ich nenne ein paar Beispiele. Nirvana ist das Ende der sinnlosen, freudlosen, zermürbenden, unerfüllten Daseinswanderung. Das ist doch schon ein Punkt, ja. Es ist das absolute, endgültige Aus von Schmerz. Sei es geistig, sei es seelisch. Es ist das Ende von Dukkha. Es ist das Ende der Gefangenschaft in den fünf Daseinsfaktoren, in den Bausteinen sozusagen dessen, was ohnehin nur Bruch vollzieht. Und es ist ja vielleicht ein bisschen auch ein Problem zu verstehen, das Ende der Abhängigkeit von dem Gefühlskarussell, in dem wir uns befinden. Und das ist ein Hauptmangel unseres Verständnisses, dass wir Glück immer mit angenehmen Gefühlen verbinden. Ja, Glück ist, wenn es angenehm sich anfühlt, egal wodurch das jetzt erzeugt ist. Und kein Mensch kann sich vorstellen, dass Glück etwas ist, was jenseits der Gefühle ist. Das ist ein Knackpunkt, wirklich. Und so gab es eine Szene, wo ein Mönch auch den Sariputta mal gefragt hat, sag doch mal, wie ist denn das? Ein Glück jenseits der Gefühle, wie kann denn Glück sein, wo kein Gefühl mehr ist? Und Sariputta antwortet, das ist ja gerade das Glück, dass kein Gefühl mehr ist. Und das zu verstehen, ist nur wirklich eine Schwierigkeit, dass ein unangenehmes Gefühl eine Belastung ist. Das wissen wir alle, das ist keine Frage wert. Aber selbst ein angenehmes Gefühl, ein höchst angenehmes Gefühl, dass das auch nur eine Belästigung ist, da braucht es schon ein bisschen entweder Vertrauen, ja, du hast sicher recht, ja, oder ein tieferes Gespür, dass man schon mal merkt, ja, da ist was dran. Je mehr die Gefühle nachlassen, auch die angenehmen, kommt darauf nochmal zurück nachher, umso leichter und so schöner wird es. Und das wahre Glück ist, wo keine Gefühle mehr sind. So viel zum Programm. Ein Glück, ihr Bruder, ich will den Sariputta nochmal zu Wort kommen lassen. Ein Glück, ihr Bruder, ist das Nibbana. Ein Glück, o Brüder, ist das Nibbana, sagt Sariputta. Auf diese Worte sprach der ehrwürdige Udaya zum ehrwürdigen Sariputta. Also, wie kann denn, o Bruder, ein Glück dort bestehen, wo es keine Gefühle mehr gibt? Darin, o Bruder, besteht ja gerade das Glück, dass es dort keine Gefühle mehr gibt. Das mal als Merkposten im Hinterkopf behalten. Ich habe eben Nirvana definiert, was es alles nicht ist, was sozusagen wegfällt. Also man kann auch sagen, was es ist. Der Buddha hat auch positive Dinge darüber formuliert. Und eines ist in einem Dhammapada-Vers überliefert. Dort heißt es, Gesundheit ist das höchste Gut. Das lernen wir auch langsam kennen, dass da was dran ist. Gesundheit ist das höchste Gut. Nirvana höchstes Glück. Sozusagen ein Kernsatz, den man sich merken kann. Aber es gibt ein Samyutta, wo der Buddha nochmal eine ganze Reihe von Einzelbegriffen nennt, die uns animieren, uns so eine Art Vorstellung aufzubauen, was Nirvana alles für Qualitäten hat. Nirvana ist die Wahrheit, das ganz andere und gefahrlose Ufer. Nirvana ist das Feine, das Alterlose, das Beständige, das Unzerbrechliche, das Erstaunliche, das Vollkommene, die Freiheit, das Reine, die Erlösung, die Sicherheit. Da fragt man sich, was will man da mehr? Also wenn es das ist, was will man mehr und was hemmt uns denn? Ja, wir wissen, was uns hemmt, Unwissen und Durst, dem nachzugehen. Mach da mal einen Cut, um eine andere Ebene nochmal anzugucken. Ich habe das überschrieben mit das unsagbare Sagen. Das ist nämlich unser Problem, etwas auszudrücken, was eigentlich nicht sagbar ist. Weil wir alle in der Gefangenschaft unserer bisherigen Erfahrung drinstecken. Also wir haben ja alle ein paar Jährchen schon hinter uns und wenn wir die vergangenen Leben mit hinzunehmen, haben wir alle einen reichen Schatz an vergangenen Erfahrungen und in deren Gefangenschaft sind wir einfach verhaftet, ja. Wir denken über die Realität immer nur in materiellem und geistigem. Was anderes können wir uns nicht vorstellen. Also Haus ist Realität, der Garten, die Bäume sind Realität, wenn man das Materielle ins Auge fasst. Aber auch ein Gedanke, ein Gefühl, eine Empfindung, eine Emotion empfinden wir auch als Realität. Ja. Mit anderen Worten, Wirklichkeit ist das, was wir erleben. Und das, worüber wir dann nachdenken, das ist unsere Wirklichkeit, ja. Oder abstrakter formuliert, Sein oder Nichtsein, Raum und Zeit, Ursache und Wirkung, das ist der Rahmen, in dem unser Bewusstsein agiert. Und damit ist das unsere Welt, ja. Aber, und das ist eben das Dumme und macht die Schwierigkeit des Verständnisses aus, dass Nirvana jenseits aller dieser Polaritäten liegt. Und ja, was ist denn dann noch? Ja, was machen wir denn da? Man kann es vielleicht ein bisschen überspitzt formulieren. Nach menschlichem Maßstab ist Nirvana ohne Eigenschaften. Eigenschaftslos. Aber wie kann man sich was vorstellen, was keine Eigenschaften hat? Ja, dann merkt man schnell, dass wir am Ende unserer Denkmöglichkeiten sind und vor allen Dingen auch am Ende unserer Möglichkeiten, mit Sprache etwas auszudrücken. Warum ist es so? Weil Sprache abhängig ist und entstanden ist von den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Alle Begriffe, die wir haben, alle Worte beziehen sich auf etwas Innerweltliches, was aus dem Samsara entnommen ist. Und es kann deshalb nicht taugen, um etwas auszudrücken, was jenseits davon ist. Ist ein Problem, aus dem man gar nicht so recht rauskommt. Und das hat der Buddha mal in einem Suttanipata-Vers ausgesagt. Wer ganz zum Ziel gelangte, für den gibt es kein Maß. Den kann man nicht mehr fassen, da ist sozusagen Jenseits. Kein Wort gibt es, das ihn beschreibt. Sind alle Eigenschaften abgetan, dann auch der Sprache Möglichkeit. Und in der Situation sind wir. Wir reden etwas, was sprachlich gar nicht auszusagen ist. Der Buddha hat auch da versucht, das ein bisschen uns im Gleichnis näher zu bringen, in welcher Situation von Dilemma wir sind. Ich sage es jetzt in meinen Worten. Also eine Badewanne können wir uns vorstellen. Das Wasser in der Badewanne ist überschaubar und das Wasser da draußen, der Teich ist auch überschaubar. Und mancher war auch schon am Bodensee, das ist schon ein bisschen größer, aber es geht noch in den Kopf rein. Und da sagt der Erwachte, aber ein Erwachter oder ein Befreiter ist wie ein Ozean. Da haben wir Vorstellung, was ein Ozean ist, aber wir können uns die Tiefe und Weite und die Wucht und die Gewalt eines Ozeans nicht vorstellen. Das ist jenseits unserer Fassungskraft. Und genau so ist das, was man über den Buddha sagen könnte, auch jenseits unserer Fassungskraft. Da ist nichts, was da noch greift irgendwie. Nicht? Da werden ja oft mal die Fragen gestellt, existiert ein Buddha noch nach dem Tod? Kann man nicht sagen. Existiert er nicht mehr? Kann man nicht sagen, passt nicht. Ist es so, dass er weder existiert noch nicht existiert? Oder sowohl existiert als auch nicht existiert? Passt alles nicht. Diese vier Herangehensweisen passen für alles, was wir sehen, hören, riechen, sprechen, tasten, aber nicht für dieses Phänomen, das jenseits der Vorstellungskraft ist. Also ihr seht, in welcher Lage wir sind, etwas fassen zu wollen, was wir so nicht hinkriegen können. Und das ist der Grund, warum es leichter ist, zu sagen, eben was Nirvana nicht ist. Kann man es einfacher ausdrücken. Nichts, was den fünf Sinnen zugänglich ist. Nichts, worüber man nachdenken kann. Nichts Materielles, nichts Fühlbares, keine Art Aktivität, keine Bewusstheit, nichts davon. An keinem Ort zu finden, zu keiner Zeit zu finden, ohne Anfang, ohne Ende, nicht quantifizierbar, nicht qualifizierbar, nicht was man besitzen könnte, was man sich aneignen könnte, was man erfahren könnte und sich zusammenbasteln könnte. Ja. So, deshalb ist es eigentlich eine Verwegenheit zu sagen, wir machen ein Seminar über Nirvana und ich halte einen Vortrag drüber und wir unterhalten uns. Das ist schon eigentlich eine Frechheit, so fast. Ja. Das Einzige, was da übrig bleibt, immer wieder zu gucken, ja, was hat der Buddha darüber gesagt und das als sozusagen, Rettungsring zu nehmen, um wenigstens etwas zu sagen. Jetzt zitiere ich deshalb nochmal die Standardformel, die ich gestern Abend schon erwähnt hatte, wo die Kerndinge einfach nochmal in Erinnerung gerufen werden. Es gibt das Ungeborene, Ungewordene, Ungeschaffene, Ungestaltete. Gäbe es das Ungeborene, Ungewordene, Ungeschaffene, Ungestaltete nicht, bestünde keine Aussicht, dem Geborenen, Gewordenen, Geschaffenen, Gestalteten zu entrinnen. Da es aber dieses Ungeborene, Ungewordene, Ungeschaffene, Ungestaltete gibt, deshalb besteht die Aussicht, dem Geborenen, dem Gewordenen, Geschaffenen, Gestalteten zu entrinnen. Also das ist amtlich jetzt. Das kann man sich sozusagen merken, das ist sozusagen mit Unterschrift versehen. Aus den genannten Gründen ist es so, dass man in den Texten und auch in den Belehrungen immer mal auch so Widersprüche sieht. Der eine sagt so und der andere sagt anders und das kann irgendwie nicht zusammenpassen. Das hängt aber mit den Gründen zusammen, die ich ausgeführt habe. Und ein Beispiel haben wir hier gerade gehört. Der Buddha sagt, es gibt. Obwohl er andererseits sagt, Nirvana hat mit Ist oder Nicht-Ist gar nichts zu tun. Ja? Und dann gibt es Aussagen bildhafter Natur, die aber auch widersprüchliche oder unterschiedliche Aussagen über dasselbe machen. Da sagt der Buddha einmal, Nirvana ist etwas wie eine gute Nachricht, die kommt auf einem zu. Das haben wir ein Stück weit erlebt, ja. Die Nachricht, die Botschaft von Dhamma ist auf uns zugekommen. Irgendjemand hat darüber gesprochen. Jetzt haben wir sie aufgenommen. Auf der anderen Seite sagt der Buddha genauso, ihr dürft nicht warten, bis die Nirvana auf euch zukommt, ihr müsst hingehen. Ja? Das ist die achtfache Praxis. Er sagt, ihr seid an diesem Ufer, ihr müsst darüber. Was müsst ihr machen? Ihr müsst ein Floß euch zusammenbauen. Aus dem, was ihr findet am Ufer, müsst da mit eurer Kraft rüberpaddeln von hier nach da. Und ein drittes Gleichnis, da sagt er, Nirvana ist wie Wasser, das in einem Brunnen ist. Man muss es hochholen. Ja? Und das machen wir im Grunde auch. Wir holen es uns hoch, indem wir ein Buch kaufen, indem wir ein Video angucken oder einen Vortrag anhören und, und. Also das sind einfach nur Versuche, etwas zustande zu kriegen, was rein theoretisch gar nicht geht. Ich komme so langsam dahin, wo wir hinwollen. Ja. Was sind denn jetzt die Voraussetzungen dafür, dass Nirvana, wie eben angedeutet, auch eintreten kann? unter der Bedingung, dass man sie gar nicht, dass man Nirvana gar nicht schaffen kann, erzeugen kann. Man kann ein Auto bauen und ein Haus bauen, aber Nirvana nicht bauen. Nun, der Trick besteht darin, dass man das, was Nirvana verhindert, auflöst und dann flapsig gesprochen, dann bleibt sozusagen Nirvana übrig. Ja, wie wenn man die Wolken vom Himmel wegschiebt, dann bleibt der blaue Himmel übrig. Den haben wir nicht geschaffen, der war immer schon da, nur eben verdeckt. So, und was ist nun zu beseitigen? Das haben wir im Grunde schon gehört. Zitat, Nirvana ist das Aufhören des Durstes. Ist klar. Tanha, das Verlangen, das Begehren, das ist ja gerade die Kraft, die uns an das Sinnliche, an das Weltliche, an das Materielle bindet. Und wenn diese Kraft wegfällt, fällt die Beziehung weg, fällt Samsarisches weg, bleibt Freiheit übrig. Zweiter Aspekt, logisch und zu erwarten. Nirvana bedeutet das Ende des Unwissens. Nicht aus unserer Ahnungslosigkeit, weil wir denken, unsere Realität, die erfahrene Realität, ist das, was wichtig ist und worauf es ankommt. Das bindet uns genau an diesen Murks. Wenn wir einsehen, dass das eben nicht das Wahre ist, nicht die heilsame, heile Situation, ja, dann lassen wir auch das los und dann tritt das ein, was immer schon war. Nirvana. Und das Letzte, sehr beliebt auch, nicht die Beendigung der Ich-Illusion. Das ist natürlich auch ein Knackpunkt. Wir müssen einsehen, dass das, was uns so wichtig ist und bedeutsam und überhaupt Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, das eigene Ich, dass das auch nur Fake ist, würde man heute sagen. Das ist auch nur eine Art von Illusion und Missverständnis und Irrtum und dummen Gedanken, wenn es uns gelingt, ja, davon ein bisschen Abstand zu nehmen, dann kommen wir der Sache näher. Der Buddha sagt es so, das diesseitige Ufer voller Schrecken und Gefahren, das ist eine Bezeichnung für die Persönlichkeit. Das jenseitige Ufer, das Sichere, das Gefahrlose, das ist eine Bezeichnung für Nirvana. So einfach. Und jetzt will ich noch ein bisschen Hoffnung machen. So ein bisschen eine kleine Entspannung noch in die Runde bringen. Weil, was ich bisher ausgeführt habe, klang ja so ein bisschen wie Langzeitprojekt. Naja, da gibt's irgendwo, soll's was geben und es dauert wohl, bis man sich da hingearbeitet hat. Aber es gibt auch Nirvana, das uns ein Stück näher ist. Ja, abgesehen davon, dass die Glücklichen, die Sotapanna, dass die Stromeingetretenen immerhin die Aussicht haben, noch 7 von diesen Lebensformen und dann ist es soweit. Aber der Buddha gibt auch den Hinweis, dass ja hier und jetzt Nirvana sozusagen greifbar ist. Klammeranmerkung, das ist oft auch das Problem, dass man die Dinge als zu weit sieht und dann sich getrennt sieht und sagt, ja, was kann ich, armes Würmchen, denn jemals erreichen? Und da gibt der Buddha schon auch mal ein bisschen Kordel und sagt, ja, ihr könnt auch mal schon der ganzen Sache ein bisschen näher kommen. An 3 Beispielen will ich das kurz anreißen. Da kommt ein Mönch und fragt den anderen, du sag mal, man spricht vom sichtbaren Nirvana, von teilweisem Nirvana, von Nirvana zu Lebzeiten. Was hat denn der Erhabene darüber gesagt? So, und die Antwort ist, ja, es gibt in diesem Leben Erfahrungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich Meditation. Und dann nennt er das konkrete Beispiel. Da gewinnt der Mönch die erste Vertiefung, Jhana, und, die ganze Reihe durch, bis das Gebiet der weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Die ganze Palette der Erfahrung in der Meditation, in der Vertiefung. Das hat der Erhabene als sichtbares Nirvana, als teilweises Nirvana, als das Nirvana zu Lebzeiten bezeichnet, in gewisser Hinsicht. So, da steckt viel drin. Genannt sind die vier Schauungen einerseits und die vier Formlosigkeiten, also die übernormalen Zustände, die aber auch ein Mensch hier in dieser Welt erreichen kann. Und das ist die Dimension, die wir Mystik nennen. Also diese Dimension von Erfahrung, die über die Weltlichkeit hinausgeht, aber nicht als Spekulation, sondern als tatsächliche Erfahrung. Und Erfahrung, die Menschen in allen Kulturen gemacht haben, zu den Buddha-Zeiten, auch heute noch, bei Mönchen und Nichtmönchen, also Laien, Nonnen etc. Überall kommt diese Erfahrung noch vor. Und in einer Übersteigerung, sozusagen in der Vollendung, sind diese Erfahrungen eine völlig Andersartigkeit von Gefühl und Wahrnehmung. Also ganz anders als das, was wir tagtäglich erleben. Weil in dieser Erfahrungszeit sind alle fünf äußeren Sinnestätigkeiten eingestellt. Also in der Vollendung. In dieser Zeit ist das Denken eingestellt. Es ist keine Ich-Erfahrung, keine Welterfahrung, keine Zeiterfahrung, aber trotzdem erleben. Das ist jetzt nicht wie totes Gemüse dasitzen, sondern das ist auch nicht wie unterhalb unserer Erfahrung, unseres Bewusstseins herabsinken in so eine Art Ohnmacht, sondern im Gegenteil darüber hinausgehen in einen Bewusstseinszustand, der überhalb des Normalen ist. Und da sehen wir das, und auch diese Entwicklung ist etwas, was mit innerem Wohl verbunden ist. Ja, das ist ja diese Merkwürdigkeit, dass die Vielfalt von Erleben nachlässt. Es wird weniger, stiller, einheitlicher, klarer, aber trotzdem vom Empfinden her wird alles angenehmer, wohltuender, beglückender. Das ist der Bereich von Samadhi, nicht der Einigung. Und da sehen wir, dass Samadhi so eine Art Brücke ist. Ja, Samadhi bildet die Brücke von einer Diesseitserfahrung zu einer Jenseitserfahrung. Und dieses Nirvana, der Buddha nennt das Nirvana, bitte nehmen wir das zur Kenntnis, hat drei Eigenschaften. Es ist Sanditika, das heißt sichtbar. Das ist nicht nur eine Spekulation, sondern es ist eine Erfahrung. Und dann ist es Tathanga Nirvana, ist ein teilweises Nirvana, sozusagen relativ, ja, nur nicht im absoluten Sinn, aber relativ zu unserer weltlichen Banalität ist es schon ein Stück Nirvana. Und Dittadhamma Nirvana, etwas, was man in dieser menschlichen Existenz erleben kann, und nicht warten muss, bis man irgendwann mal dort ist und im Nirvana aufwacht, so ungefähr. Und dann wird gesagt, ja, das ist Nirvana in einer gewissen Hinsicht. Das ist genau das Relative. Es ist so ein Einblick, es ist ein Gespür, so ein bisschen ein Geschmack, aber es ist noch nicht ganz. Aber an dem Geschmack merkt man schon, wo es hingeht. Darauf kommt es nämlich an. Man hat noch nicht alles. Aber man merkt deutlich, man erfährt deutlich, wenn ich den Klumbatsch hier lasse, wird es nicht schlechter, sondern es wird besser. Und damit wird klar, wenn ich auch das noch lasse, wird es noch besser. Wenn ich alles gelassen habe, gibt es nichts mehr zu tun. Dann ist sozusagen, Sie haben Ihr Ziel erreicht, wie das heute heißt. Das ist der Zusammenhang. Und dieses Letztendliche, ja, worauf der Buddha abzielt, das Letztendliche ist, natürlich auch über diese Stadien der Meditation, die immer noch bedingt sind und deshalb immer noch wandelbar sind, noch hinauszugehen und den Zustand zu erreichen, der genannt wird Auflösung von Gefühl und Wahrnehmung. Sozusagen, wenn es nach unseren Vorstellungen dunkel wird, ja, wenn der Vorhang runtergelassen wird, aber in Wahrheit, wenn die Wolken vor der Sonne weg sind. Das ist auch nicht ganz einfach, weil die Vertiefungen zu erreichen sind nicht so leicht. Aber ich sage auch dazu, das ist auch ein Irrtum. Ich musste lernen, dass das ein Irrtum ist, zu glauben, das ist auf einem anderen Stern. Das ist nicht auf einem anderen Stern, sondern es fängt direkt hier an. Und dazu sage ich, ich glaube, morgen noch was. Oder heute Nachmittag. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht zu glauben, das fängt alles erst in Amerika an. Ja, da wird es erst schön. Nee, sozusagen im nächsten Schritt tut sich das, was in die richtige Richtung geht. So, was haben wir noch? Ja, noch eine weitere Möglichkeit, Nirvana zu erfahren. Hier und jetzt konkret. Ihr kennt die Gespräche, die der Buddha gelegentlich mit Leuten führt. Und dann heißt es in einer Formel, ja, da sprach er erst über das Geben, dann über Tugend, dann über jenseitige Welt und. Und wenn er merkte, dass sein Zuhörer fit war innerlich, dann legte er die eigentliche Wahrheit vor oder da. Und was passiert da? Ich lese das vor, weil es so ein typischer Fall ist, wie das in einer Formel immer dargestellt wird. Nun führte der Erhabene den Hausvater Upali in einem allmählich ansteigenden Lehrgespräch ein. Was die Inhalte sind, habe ich genannt. Und da gab er zum Schluss die Darlegung, mit welcher die Erwachten aus allem herausführen, das Leiden, die Entwicklung, die Auflösung und den Weg. Und jetzt kommt es darauf an, worauf ich hinaus will, wie ein reines, fleckenloses Gewand sofort Farbe annimmt, so ging dem Hausvater Upali noch während er da auf dem Sitz saß, das staubfreie, fleckenlose Auge für die Wahrheit auf. Was immer auch entstanden ist, muss alles wieder untergehen. Wenn man so drüber liest, denkt man, der hat's kapiert. Ja, der hat's kapiert, aber in dem Moment, wo er es kapiert, hat er aber auch Nirvana erlebt. Es war eine konkrete Erfahrung, hat es vielleicht gar nicht gemerkt. Ja. Aber diese Erfahrung war da. Warum sind zwei Bedingungen da gewesen? Einmal sind die fünf Hemmungen, die uns tagtäglich sozusagen im Griff haben, die uns steuern. Begehren, Aversion, Lethargie, Aufregung, Zweifel, da sind wir zu Hause. Diese fünf Hemmungen waren für einen Moment, eine Zeit beiseite gelegt. Und gleichzeitig war ein Buddha da oder ein kenntnisreicher Mensch da, der die Wahrheit dargelegt hat. Und diese beiden Dinge zusammen, die erzeugen diese Erfahrung, ach, Menschenskind, was alles entsteht, das muss ja auch wieder vergehen. Und in dem Moment, wo diese Erkenntnis auftaucht, ist man außerhalb von all dem. Man guckt sozusagen, jetzt bildhaft gesprochen, man guckt vom Nirvana aus auf Samsara und sagt, was ein Mist, das geht ja alles immer nur kaputt, bleibt ja nichts. Das heißt, in dem Moment ist die Erfahrung von Nirvana tatsächlich da gewesen, aber eben nur blitzaugenblicklich. Und dann sagen die Leute immer, ja, danke schön, Buddha, aber ich habe viel zu tun, ich muss jetzt heim. So ungefähr. Das heißt, das Alltagsbewusstsein schwappt sofort wieder über uns, nimmt uns wieder gefangen, wir sind in der alten Mühle wieder drin. Aber die alte Mühle ist insofern angesägt. Ja, da ist einer jetzt da an einem Balken, der hat angefangen zu sägen und der hört nicht auf, bis irgendwann diese alte Tretmühle mal einfach hinfällt und auf immer zerbröselt. Und das, Leute, ist eine Chance, ja, den Anblick, der hier geschildert ist, den Anblick in diese Existenz zu haben, ist etwas, was jenseits Nein, das eben nicht jenseits der Möglichkeit und der Vorstellbarkeit ist. Das ist ganz konkret. Und ich erinnere mich noch, als wir unseren Kreis vor 10 Jahren gegründet haben, habe ich damals gesagt, das ist ein Thema, das wir im Auge behalten werden, da kommen wir immer wieder drauf. Ja. Also möge diese Übung gelingen. Etwas Letztes noch ganz schnell. Nirvana ist das Ende von Gier, Hass und Verblendung. Aber Gehhausen-Verblendung sind nicht drei Punkte, sondern drei Komplexe von Einzelbeziehungen. Und der Gier sind 10.000 Einzelbeziehungen zu begehrlichen Objekten da. Und Nirvana kann man sozusagen auch punktuell erreichen, wenn man nur einen einzigen Trieb oder eine Facette eines Triebkomplexes mal beiseite tut, auflöst, ist an diesem einen Punkt Nirvana eingetreten. Mir fallen immer nur die banalen Beispiele ein. Also wenn sich eines Trinken abgewöhnt und das Rauchen abgewöhnt, hat er an dieser einen Stelle Nirvana erreicht. Weil da kein Bezug mehr zu den Dingen ist. Da ist Freiheit, da ist kein Bedrängnis, da ist kein So, kein Wollen, Müssen, da ist nur Freiheit. Und da kann man ausrechnen, wenn man zu den anderen 10.000 Trieben, die in uns agieren, wenn wir uns da genauso verhalten, die einzelnen absägen, dann bleibt am Ende nur der blaue Himmel übrig. Und auch das ist, was in diesem Leben hier und jetzt erreichbar ist und glaube für alle am ehesten erreichbar ist, weil jeder findet in sich irgendeine Verhaltensweise, die er oder sie für völlig absurd, überflüssig, doof und dumm hält. Und das loszuwerden, ist ein Punkt Nirvana erreicht zu haben. Und dann braucht man bloß auszurechnen, wie lange es braucht, bis alles andere weg ist. Und ja, dazu dient auch das Wochenende, da ein bisschen weiter zu sägen und zu gucken. Und schau mal, was am Sonntag draus geworden ist. Das werden wir sehen. So, das war's.